Ja, herzlich willkommen bei Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU. Jeden Samstag hier 19 Uhr auf FSK 93.0. Ja, eine aufregende Prozesswoche liegt hinter uns. Beate Zschäpe hat ausgesagt, beziehungsweise eine Aussage verlesen lassen. Und ja, wir waren auch in München bei dieser Aussage und werden das gleich im Interview diskutieren und analysieren, zusammen mit Robert Andreasch vom AIDA-Archiv, den wir ja schon mehrfach hier in der Sendung auch gehört haben und der den Prozess eben auch begleitet von Anfang an und damit die Aussage da auch nochmal ganz gut verorten kann. Genau, das erwartet uns also gleich. So, am Telefon begrüße ich jetzt Robert Andreasch vom AIDA-Archiv in München, der ja auch den Prozess verfolgt, beziehungsweise du verfolgst den Prozess ja von Anfang an. Erstmal hallo.
Hallo.
Ja, kannst du mich hören?
Ja.
Sehr gut. Ich dich auch, dann haben wir die Technik sogar im Griff. Beate Zschäpe hat sozusagen ausgesagt in der letzten Woche. Es gab da einen riesen Rummel drum. Die Aussage wurde verlesen. Fangen wir doch mal von ganz vorn an sozusagen. Wie ist denn diese Nachricht vor ein paar Wochen angenommen worden, dass diese Aussage jetzt erfolgt? Und wie hat sich da die Stimmung im Prozess irgendwie geändert? Was würdest du sagen?
Ja, also der Vorsitzende Richter Götzl hat ja wohl schon im Sommer, also spätestens August, von der Aussagewilligkeit Beate Zschäpes erfahren und von der Erklärung, die ihr neuer Anwalt Krasel und ihr mittlerweile zweiter neuer Anwalt Hermann Borchert vorbereiten. Seither ist der Prozess so lang getröpfelt, also die Prozesstage waren nicht mehr so ausgedehnt wie früher. Man war oft schon zur Mittagszeit fertig. Es ist so viel Kleinkram verhandelt worden, Formalia, Asservatenlisten vorgetragen und so weiter. Insgesamt dachten wir sind auf der Zielgeraden der Beweisaufnahme, aber es war wohl so, dass Götzl einfach vor dieser auf sich warten lassenden Erklärung Beate Zschäpes nicht mehr so zentrale Punkte im Prozess machen wollte. Deswegen gab es natürlich auch medial erheblich Aufmerksamkeit. Klar, der Prozess dauert 2,5 Jahre an. In den Medien ist er offensichtlich schwierig, den Prozess quasi so aktuell zu berichten, Entspannung zu halten, Informationen zu liefern. Und sehr viele meiner Journalistenkolleginnen und Kollegen haben sich offensichtlich ziemlich was versprochen von der jetzt bevorstehenden Aussage Beate Zschäpes. Also eine Sensation beispielsweise, eine große Geschichte. Das war so die Situation jetzt bis vor letzter Woche.
Gut, dann kommen wir sozusagen zu der letzten Prozesswoche. Da war ja die Stimmung dann schon auch eine andere. Da war ich ja auch da. Also es war schon am Dienstag, wo sozusagen die Möglichkeit bestand, dass die Aussage kommt, auch obwohl Montag angekündigt wurde, die Erklärung kommt erst Mittwoch und es war auch noch von einem Nervenzusammenbruch die Rede, sodass es erstmal Montag noch etwas unklar war, was ist mit der Aussage. Da war schon dann Dienstag sehr voll und Mittwoch kam man sozusagen ohne festen Platz, wenn man sowas wie 17:50, 17:45 morgens dort ankam, war man eigentlich schon fast zu spät. Also es war einfach ein sehr großes Interesse erstmal da. Gab es dazu vergleichbare Prozesstage eigentlich? Also wo es auch so voll war, wo es auch so ein großes Interesse gab? Oder war das jetzt?
Ja. Größeren Andrang hat es natürlich am allerersten Prozesstag gegeben, auch mit entsprechend vielen Menschen, die nicht reingekommen sind, die draußen vor dem Oberlandesgericht, also vor dem Gerichtsgebäude in der Münchner Nymphenburger Straße standen. Das war jetzt heute gleich. Einen überfüllten Saal hat es eigentlich nur ganz selten gegeben im Rahmen der Prozesstage, beispielsweise als die Eltern Mundlos oder Böhnhardt ausgesagt haben. Aber eigentlich ist der Andrang sehr, sehr zurückgegangen und meistens sind nicht mehr als 20 Besucherinnen und Besucher oder 10, 15 Medienvertreterinnen und Medienvertreter anwesend. Also eine derartige Schlange, wo bestimmt 200 Menschen früh anstehen, in der Nacht schon anstehen, um da noch einen Platz zu ergattern, zeigt, welch Hype, welche Show sich da die letzten Wochen quasi angestaut hat. Die Aussage Beate Zschäpes gemacht wurde, ja, zu Unrecht, wie man dann spätestens im Nachhinein wusste.
Und wie sieht das aus, als die, wie sah das aus, als die Opferangehörigen ausgesagt haben oder die Betroffenen des Anschlags in der Kölner Kolbstraße?
Ja, das war auch ein voller Tag, und er hat sich dadurch entschieden, dass da nicht so eine Sensationslust beispielsweise herrschte, sondern dass Menschen in Solidarität mit den zur Zeugenaussage geladenen nach München gefahren sind. Sie also quasi moralisch bestärkt haben, politisch bestärkt draußen auf der Herfahrt. Da war gar nicht so das Geschehen im Gerichtssaal. Das war natürlich auch wichtig, deren Zeugnisse, Dokumente und Erfahrungen zu hören. Aber da war gar nicht so das Geschehen im Gerichtssaal entscheidend, sondern da war das Geschehen außerhalb entscheidend. Durchaus auch der Druck, der durch diese gesteigerte öffentliche Wahrnehmung und die Aufmerksamkeit draußen herrschte, der hat sich schon auf das Verfahren drinnen übertragen, würde ich sagen. Dieses Mal war es so eine Art Warten auf die Sensation, Warten auf das, was man sich erhofft hat, endlich, dass mal was passiert, dass irgendwas Unerwartetes zugegeben, ausgesagt wird, dass vielleicht auch natürlich, dass die offenen Fragen gelöst werden, aber allen voran, dass es endlich mal eine Big Story gibt. Und das war nicht zu erwarten natürlich, und es hat sich dann leider überhaupt auch gar nicht bewahrheitet.
Mhm. Nochmal sozusagen Blick auf, also so einen gesellschaftlichen Blick, bevor wir zur Aussage kommen. Auch sozusagen eine etwas allgemeinere Frage. Das ist ja eine Beobachtung, die man auch in anderen Fällen machen kann, dass ja, das Interesse daran, was Nazis aussagen oder in dem Fall auch die Eltern von Nazis, dass das Interesse dann größer ist, da ganz genau zu wissen, wie haben die gelebt und so weiter, dass da das Interesse größer ist als eben an den Betroffenen von Nazigewalt und auch an den Opfern eben von Nazigewalt. Woran könnte das denn liegen, wenn wir jetzt mal so auch außerhalb des Prozesses überlegen oder spekulieren?
Also ich meine, dass man sich einen Einblick erhofft, Aufklärung erhofft, also endlich mal quasi from the inside, also wissen will, wie es gewesen ist, das verstehe ich total. Da ist offensichtlich die Hoffnung groß, dieses Wissen ausgerechnet von den beteiligten Nazis zu bekommen, was theoretisch ja auch möglich wäre. Allerdings zeigt die Erfahrung aus vielen, vielen Neonazi-Prozessen und eben auch aus 2,5 Jahren NSU-Prozess, dass ausgerechnet von beteiligten Neonazis oder Neonazis aus dem Inner Circle oder aus dem erweiterten Bereich, also die per Zeuginnen und Zeugenschaft uns nähere Informationen geben könnten, überhaupt nichts kommt, außer Quatsch, dass da nur Verharmlosung kommt, dass da jede Verantwortung von sich gewiesen wird und dass da überhaupt nichts, also überhaupt keinen Deut zur Aufklärung und zur Aufarbeitung des Geschehens beigetragen wird. Das war eigentlich im Vorhinein schon klar. Es ist halt umso wichtiger, darauf hinzuweisen, dass in Ermittlungsarbeit, in Medienarbeit, in investigative Arbeit einfach die Perspektiven anderer reingehören, beispielsweise derer, die sich seit Jahrzehnten mit Neonazis und Rechtsterror beschäftigen, aber allen voran natürlich halt mit so einer migrantischen Opferperspektive auch.
Genau, und in die Beschreibung von Neonazi-Aussagen hat ja eigentlich die Aussage von Beate Zschäpe ganz gut reingepasst. Also im Gerichtssaal war das dann so, dass dann alle offensichtlich gespannt gewartet haben. Die Live-Ticker wurden alle dann überall angekündigt, und dann ja wurde eben diese Aussage innerhalb von 1,5 Stunden verlesen, wurde auch zum Teil live, glaube ich, nach draußen gegeben, wie sich das im Nachhinein so abgezeichnet hat. Genau, was ist denn ja zu der Aussage erstmal zu sagen? Wir haben gestern schon hier im FSK drüber gesprochen, aber vielleicht so die, was sind die Kernpunkte aus deiner Sicht?
Also Beate Zschäpe hat versucht, in ihrer Aussage sich jeder Verantwortung, eigener Verantwortung für die Morde an 10 Menschen, die Bombenanschläge, die Bankraube zu entziehen, hat allerdings tatsächlich zu den Taten ausgesagt, dass sie jedes Mal, zumindest im Nachhinein, von der Uwe Mundlos und Uwe Böhnert über die Morde informiert wurde und dass sie auch bei einigen der Banküberfällen im Vorhinein informiert waren. Also sie hat durchaus ein Wissen eingestanden, beispielsweise auch über die Bewaffnung von Uwe Mundlos und Uwe Böhnert, hat sich aber selber in eine Rolle gestellt, so naiv, also zu einem gewissen, ja, klassischen weiblichen Stereotyp, was über die in der rechten und über die rechte Szene so gängig ist. Also so die Frau an der Seite von, die eigentlich nicht beteiligt ist an Gewalt und Straftaten. Das war ihre durchgängige Strategie, und mit der Strategie hat sie schon über die Jahre, also im abgetauchten Leben, erzählt. Sie hat relativ viel Belastendes zu Uwe Mundlos und Uwe Böhnert erzählt. Klar, die sind tot. Sie hat aber, wie es in der Neonazi-Szene so oft üblich ist, eigentlich nichts über andere beteiligte Neonazis und schon gar nicht über die Arbeit von Unterstützerinnen und Unterstützern des NSU gesagt. Also sie hat eine gewisse Inszenierung aufgebaut, eine Konstruktion, die Unschuld vom Lande gewissermaßen. Also die unbeteiligte Frau, die nur den Haushalt macht und die nur die Pistolen wegräumt, wenn sie wieder irgendwie wild in der WG rumfahren, die aber selber nicht an den Gewalt- und Straftaten beteiligt gewesen sein will. Das hat sie so ein bisschen eingerissen, diese Strategie, dadurch, dass sie ja sagte, sie hat jedes Mal im Nachhinein von den Morden erfahren. Und dann hat sie ein anderes weibliches Stereotyp oder Klischeebild eingesetzt. Vor lauter emotionaler Bindung, vor lauter Liebe zu Uwe Böhnert habe sie sich da nicht lösen können. Also so habe ich es noch in Erinnerung. Da habe sie sich dann gar keine Gedanken mehr machen können. Da wäre sie wie vor den Kopf gestoßen gewesen, da wäre sie unwissend gewesen. Sie wäre quasi in einer Art Abhängigkeit vom Geld und der Liebe der beiden Männer gestanden. Und also hat sich da in so eine total passive, abhängige Rolle hinein konstruiert.
Ja, ich fand sozusagen auch diese Schleife, die sie da immer wieder gemacht hat. Im Grunde gab es ja sehr viele Wiederholungen während dieser Aussage, nämlich ein Mord wird eingestanden, sie rastet aus. Das Bild, warum sie ausrastet, hat sie ja von Anfang an auch schon gezeichnet, nämlich es ist ihr wichtig, laut Aussage, dass Menschen unverletzt bleiben. Hat sie also mehrfach sozusagen Situationen geschildert, in denen herausgestellt wurde, dass ihr wichtig ist, dass die Menschen unverletzt bleiben und dass sie auch in vielen Fällen vor dem Untertauchen des NSU eben davon ausgegangen ist, dass Menschen erstmal unverletzt bleiben. Und darauf hat sie dann aufgebaut, dass sie immer ausgerastet sei nach den Morden und dass sie dann eigentlich zur Polizei wollte, aber die beiden hätten ja gedroht, sich umzubringen, und so hätte sich das verselbstständigt, Eingeständnis von Mord. Sie fängt sozusagen Streit an, kann aber nicht gehen wegen Liebe, und dann bringen die beiden sich ja um, und sie hatte auch selber Angst, ins Gefängnis zu gehen, und dann kam es wortwörtlich in der Aussage, hat sich ihrem Schicksal gefügt und die Dinge auf sich zukommen lassen und hat aber fürchterlich darunter gelitten. Das kam ja nochmal auch sehr stark hinzu, diese krasse Inszenierung auch als Opfer und als leidende Person darunter, wie schlecht es ihr ging. Sie hat mehrfach gesagt, sie kann ihre Gefühle nicht beschreiben, die da in ihr hochgekommen sind, wenn sie es jedes Mal erfahren hat. Und sie hat doch von den beiden das Versprechen erhalten, es nicht mehr zu machen. Und dann haben sie doch wieder gemordet. Und sie hat aber jedes Mal ja auch gesagt, sie hat sich da nicht dran beteiligt an den Vorbereitungen. Und die Wohnung hat sie nur abgebrannt, weil sie das den beiden versprochen hat. Und was ich persönlich auch wirklich bemerkenswert fand, ist, dass sie gesagt hat, dass sie das Bekennervideo erst in der Hauptverhandlung das erste Mal gesehen hat, vorher nicht. Und dann gab es da noch ringsrum alle möglichen persönlichen Bemerkungen von schwieriger Kindheit, und abgeschlossen wurde das Ganze zunächst mit Widerlegung von Punkten in der Anklageschrift und dann eine Art, es war sicherlich irgendwie als Entschuldigung gedacht, aber kam bei den Opferangehörigen nicht als solche an. Also das ist sozusagen das, was ich da auch mitgenommen habe.
Die Aussage folgt einfach neonazistischen Strategien. Die eine hat ja über Jahre funktioniert, Jahrzehnte gar bei ihr. Also eventuell lebt sie auch in dieser Inszenierung einfach zu lang. Also hat sie es nicht extra für die prozessuale Aussage konstruiert, sondern entspricht es quasi ihrer Lebensinszenierung, nämlich, dass sie die naive Frau ist, die nur den Haushalt macht, für zwei Männer, dass sie quasi die bürgerliche Fassade traditioneller Geschlechterrollen nutzt, so wie sie eben im abgetauchten Leben diese Fassade schon zur Abtarnung genutzt hat. Und die andere Strategie ist einfach sich selber als Opfer schlimmer Verhältnisse oder als leidend darzustellen. Also dieses Gejammere, was ja fast schon unerträglich war in der Aussage Beate Zschäpes, über eben die schwierigen Umstände, über die Perspektivlosigkeit, aber auch sowas wie über die Vernachlässigung ihrer Katzen oder das so zynisch rüberkommende Bild, das sie gezeichnet hat, dass Uwe Bönhardt kein Blut sehen kann. Das sind ja ganz, ganz fiese zynische Momente, die aber typisch sind, also in einer faschistischen Identität, also dass man den Opfern, den anwesenden Angehörigen der Opfer quasi nochmal eine mitgibt, die im Raum sitzen und sein zynisches Gelaber anhören müssen, und dass man aber selber sich als Opfer inszeniert, überhaupt nicht, also seine Verantwortung, seine Täterrolle, also konsequent von sich weist. Und sie hat natürlich auch niemand belastet, das wäre auch noch so eine Strategie. Sie hat niemand belastet, außer dem als Verfassungsschutzspitzel unbeliebten Tino Brandt und den beiden Toten Uwe Mundlos und Uwe Bönhardt. Sie hat da ausdrücklich gar nichts gesagt zu weiteren Unterstützerinnen und Unterstützern. Und einiges war natürlich einfach vom Ermittlungsstand im Prozess längst überholt. Also entweder hat sie nicht richtig aufgepasst oder ihre Anwälte, neuen, sind noch nicht richtig im Stoff drin. Oder sie hat damit gerechnet, irgendwie durchzukommen, oder es musste für die Inszenierung sein. Das kann ich nicht beurteilen. Aber einiges war natürlich schon längst von der Beweisaufnahme im Prozess überholt und hat sich schlicht als falsch herausgestellt.
Genau, das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Wie passt denn diese Aussage, die sich ja vor allem auf die Anklageschrift bezieht, die ja ein Anfangspunkt von dem Prozess erstmal ist, wie passt das aber zu dem Bild, was von Beate Zschäpe von Zeugen und Zeuginnen im Prozess gezeichnet wurde? An welchen Punkten ist genau diese Aussage eigentlich schon überholt?
Klar, die Erklärung hat sich an der Anklageschrift entlang gehangelt. Ganz klar, versucht wurde natürlich so manche Punkte, die dort belastend drinstehen, die ihr vorgeworfen werden, also quasi zu kontern. Aber das war jetzt nicht faktengedeckt, sondern es wurde einfach ziemlich lebensfremd und unwirklich gedreht. Insgesamt war die Aussage also wirklich konstruiert, widersprüchlich und einfach lebensfremd. Also die Erzählung beispielsweise so zu gestalten, dass erzählt wird, dass von der Bewaffnung Bescheid gewusst wurde, dass die Waffen regelmäßig weggeräumt wurden, dass beide Uwes regelmäßig bewaffnet auf die Straße gegangen sind, dass man im Nachhinein von den Morden erfährt, aber man will nie im Vorhinein von Straftaten gewusst haben und man will nie in persönlicher Verantwortung quasi mitgemacht haben, das ist ja völlig lebensfremd. Und es gibt einfach im Prozess zwei Aussagen, die unabhängig davon entstanden, also voneinander gemacht wurden, nachdem Beate Zschäpe an zwei Waffenübergaben beteiligt gewesen sei. Das würde dieser Erklärung natürlich vollkommen widersprechen. Dann hat es wundersamerweise immer Erklärungen von ihr für Fälle gegeben, die eben belastend dastehen. Sie hat beispielsweise erzählt, dass ihr die Uwe Mundlos und Uwe Bönhardt nach zwei Morden Zeitungsartikel gezeigt hätten, die sie deswegen auch in die Hand genommen hätten. Oh Wunder, es sind genau die Zeitungsartikel, an denen Fingerabdruckspuren und DNA-Spuren von Beate Zschäpe gefunden wurden. Und das ist im Rahmen der Beweisaufnahme des Prozesses einfach rausgekommen. Also dann merkt man, da wurde es nicht aus eigenem Wissen referiert, sondern etwas entlang der Anklageschrift und dem bisher gelaufenen Beweisaufnahme aufgebaut. Und dann kommt dazu, dass das persönliche Bild, was Beate Zschäpe von sich gezeichnet hat, einfach nicht stimmt. Also wir wissen, wie selbstbewusst sie aufgetreten ist in der Vergangenheit, in der jener Neonazi-Szene, wie gewalttätig sie war. Wir wissen, dass sie Waffen an ihrer Zimmerwand aufgehängt hat. Da hat sie jetzt in der Erklärung gesagt, das wären eben halt andere gewesen, die das bei ihr in die Wohnung gehängt hatten. So als habe das auch nichts mit ihr zu tun. Auch eine total lebensfremde Aussage natürlich. Und wir wissen ja, dass sie Menschen angegriffen hat, verletzt hat, dass sie mit einer Gaspistole früher unterwegs waren und dass sie eben durchsetzungsfähig ist und selbstbewusst. Das zeigt sie ja auch im aktuell laufenden NSU-Prozess, beispielsweise in der Auseinandersetzung mit ihren bisherigen drei Verteidigerinnen und Verteidigern die ganze Zeit. Also insofern war die Erklärung, die sie auch nicht selber abgegeben hat, so sondern nur vorlesen ließ, schon sehr, sehr konstruiert und inszeniert. Ich glaube, das ist auch ein bisschen der Grund, dass sie es ablehnt, Fragen zu beantworten, die nicht vom Richter und vom Senat kommen, also von allen anderen, von den prozessbeteiligten Bundesanwaltschaft und Nebenklage will sie ja keine Fragen beantworten. Ich glaube, da hat sie einfach Schiss, dass sie da die Inszenierung nicht durchhalten kann, dass da das Ganze wie ein Kartenhaus zusammenfallen würde.
Okay, und dann haben wir sozusagen das danach, also die mediale Aufarbeitung des Ganzen. Wie hast du die wahrgenommen?
Also ich hatte Befürchtungen. Ich hatte wirklich die Befürchtung, dass das Narrativ einer Neonazistin, ausgerechnet das Narrativ von Beate Zschäpe, zusätzlich zu diesem ganzen Kram, das im NSU-Komplex mittlerweile so diskursiv so herrscht, auch noch dominiert. Also, neben Verschwörungstheorien, neben der verharmlosenden Erklärung der Bundesanwaltschaft, der NSU habe nur aus 3 Personen bestanden und so weiter, dass da noch ein neonazistischer Erklärungsversuch auch die Medienberichterstattung hinterher dominiert. Natürlich haben die Medien erstmal berichtet, was Beate Zschäpe so gesagt hat, da ist ja auch nichts einzuwenden. Und dadurch kommen so ein bisschen, meiner Meinung nach, Überschriften zustande, die das Geschehen nicht wirklich richtig einordnen, wie Beate Zschäpe habe sich entschuldigt. Das ist ja doch eher zynisch oder als Affront zu werten gewesen. Aber dann war die Aussage so konstruiert und so wesensfremd und eben so jede Verantwortung von sich weisend und so unverschämt, indem eben nicht auf die Hintergründe, die ungelösten Fragen auf Mittäterinnen und Mittäter eingegangen wurde, dass es dann doch, ich glaube, so in den Medien einhellig gemerkt wurde, dass es eben eine Litanei der Ausreden ist und dass es eine Unverschämtheit ist. Wahrscheinlich waren auch ein paar Medien enttäuscht, dass es nicht die Big Story und die Neuigkeiten sind und die Sensationen. Also so, dass sich das gedreht hat, sodass schon, ich finde, sie sich da auch keinen Gefallen getan hat, denn in den Medien ist sehr genau registriert worden, dass das geprägt war von Aussage, die Verantwortung von sich zu weisen. Also das glaube ich, hat funktioniert. Erstmals ist auch ein bisschen thematisiert worden, dass diese Inszenierung sich auf das Stereotyp der unwissenden Frau an der Seite politisch aktiver Männer darzustellen. Das ist schon auch ein bisschen zumindest in den Medien erstmals erkannt worden und damit natürlich auch durchbrochen.
Ja, ich fand den Mediendiskurs auch sehr bemerkenswert. Also nicht nur ist die Aussage kritisch bewertet worden, sie ist ja geradezu abgewatscht worden in manchen Medien. Das zum Beispiel die Taz titelte mit grausiger Fund ein weiteres NSU-Opfer, darunter ein Bild von Beate Zschäpe. Die BZ hatte Beate Zschäpe auch auf dem Titelbild mit einer großen Sprechblase, in der nur immer stand ich nicht, irgendwie 100 Mal. Also zum Teil, erstmal eine Reaktion, die durchaus angemessen ist, gleichzeitig schon auch zu einer Grenze des, man redet hier immerhin von einer Mordserie und einer Bombenanschlagsserie, die Frage, ob der Umgang da so angemessen ist, aber gleichzeitig wurde die Aussage ja als das wahrgenommen, was sie ist, also die Inszenierung, von der wir gerade schon gesprochen haben und wie du das gerade schon dargestellt hast. Gleichzeitig ist ja sozusagen diese Darstellung von Beate Zschäpe als Frau, der auch ein Stück weit die politische Eigenständigkeit abgesprochen wird, weil ja Frauen auch gesellschaftlich allgemein eine politische Eigenständigkeit ein Stück weit abgesprochen wird in dieser Klischeewelt sozusagen. Da ging es viel um Kleidung, da geht es um Frisur, da geht es um sexuelle Verhältnisse, also diese Beschäftigung mit Weiblichkeitsklischees rund um Beate Zschäpe ist ja eigentlich das Ding, was bisher am Mediendiskurs aufgefallen ist. Es gibt ja inzwischen auch eine eigene wissenschaftliche Studie dazu. Deswegen wäre das ja eigentlich auch eine Aussage gewesen, die da genau reingepasst hätte, die ja da auch dankbar hätte aufgenommen werden können, gerade auch in dem Sinne, weil jemanden um in Deutschland als Neonazi oder als Rassist, Rassistin bezeichnet zu werden, ist ja schon sehr viel nötig. So, also das wird lange vorher drumherum geredet. Was ist sozusagen in der Aussage dann, ja, war das einfach zu dreist, zu spät im Prozess, als dass das so hätte aufgenommen werden können? Also ich würde schon sagen, dass die Aussage so auch angelegt war, dass es genau auf diesen Punkt trifft, dass es genau auf diesen Boden fällt. Und ja, was ist da falsch gemacht worden sozusagen? Also Sicht von Cepe, ne?
So. Also bis zur Aussage war das die Medienberichterstattung. Also da ist man auf die Rollenklischees, das nicht erkennen wollen, dass es einfach aggressive, selbstbewusste, ideologisch gefestigte Neonazistinnen gibt, also reingefallen. Ich fand, dass das tatsächlich durchbrochen wurde und vielleicht, also das eine kann natürlich sein, dass die Medien enttäuscht waren, dass eben nicht das von ihnen erhoffte irgendwie Sensationsgeständnis hier kommt. Zum anderen kann es natürlich sein, dass die Arbeit vieler Expertinnen und Experten genau zu dem Thema, also beispielsweise die Veröffentlichung von Studien oder kritischer Artikel zu diesem bisher in den Medien gepflegten Diskurs, doch irgendwann auch mal also zu einem gewissen Umdenken führt, anlässlich spätestens zu einer Überzeichnung. Also so einer Überzeichnung in der Erklärung, wo sie sich selber in eine derart verharmlosende, passive Rolle schiebt, dass es dort vielleicht einigen klar geworden ist, dass das nicht dem realen Prozessgeschehen bisher entspricht, dass das nicht dem Bild entspricht. Also ich weiß nicht, ob sich jetzt generell in der Berichterstattung über weibliche Neonazis was ändern wird, aber ich glaube schon, dass das an dem Tag etwas durchbrochen wurde. Also weil so wurde es nicht eingeordnet, da ist eigentlich, ich kenne eigentlich kaum, also keinen Medienbericht oder Artikel, in dem der oder die Autorin da reingefallen wäre, gewissermaßen auf die Inszenierung Beate Cepes. Das denke ich, das konnte an dem Tag durchbrochen werden. Vielleicht war es einfach zu dreist. Vielleicht war diese Abwehr von Beate Cepe überhaupt nichts zur Aufklärung beizutragen und quasi diese Kränkung und Enttäuschung deswegen auch im Medienbetrieb wieder nichts zu erfahren. Also dass der Prozess auch an dem Punkt einfach nicht das leistet, was sich so viele erhoffen. Vielleicht war das auch der Grund, da tatsächlich auch mal etwas kritischer ranzugehen.
Gut, da haben wir sozusagen die Reaktion der Medien. Wie war denn die Reaktion der Nebenkläger, es waren ja tatsächlich Angehörige von Opfern des NSU da, nämlich die Familie Simjek, Kubatschik, Josgat und die drei, ich glaube noch eine. Wie wurde das denn aufgenommen und auch von den Nebenklagevertreterinnen, also von den Anwälten, wie sind denn die Stimmen da?
Die Angehörigen der Opfer sind natürlich enttäuscht. Also genau die Fragen, die die umtreiben, also warum mussten ihre Angehörigen sterben? Warum wurden sie ausgewählt? Also genau die Frage ist ja wieder überhaupt nicht vorgekommen mit keinem Wort. Sie haben jetzt die Gewissheit, dass Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt offensichtlich die Mörder sind. Das hat aber die Beweisaufnahme im Prozess schon eindeutig ergeben. Da gab es vielleicht noch Ungereimtheiten im Fall Heilbronn, aber jetzt bei den rassistischen Morden nicht. Also die sind enttäuscht, die haben ja oft an Beate Cepe zum Teil appelliert, endlich auszusagen. Die hatten tatsächlich die Hoffnung, dass durch eine Aussage Beate Cepes Dinge klarer werden, also quasi die Aufklärung und auch weitere Ermittlungen vorangetrieben werden können, beispielsweise weitere Mittäterinnen und Mittäter ermittelt, und die sind echt enttäuscht. Da trägt jemand schon wieder nicht zur Aufklärung bei. Und in dem Sinne haben sie die Entschuldigung, also was ich jetzt weiß, von Nebenklägerinnen und Nebenkläger auch nicht angenommen. Also das als Verhöhnung eher empfunden, als unaufrichtig die Entschuldigung. Insbesondere auch, weil Beate Cepe ja erklären ließ, dass Nebenklägerinnen und Nebenkläger keine Fragen werden stellen dürfen. Also da herrscht ja allgemein Enttäuschung, es herrscht ja auch wirklich Empörung, dass quasi dieses Jammern, dieses Leiden, diese Täter-Opfer-Umdrehung, die Beate Cepe zum Teil gemacht hat, dann besonders zynisch ist in Anwesenheit von Angehörigen, von Opfern des NSU.
Ja, und jetzt nochmal sozusagen zur juristischen Bewertung. Was, also gibt's da, kann man da irgendwas absehen? Also ich als juristische Laien hätte ja gesagt, wenn das stimmen würde, wovon ich nicht ausgehe, wäre ja sinnvoll gewesen, das ganz am Anfang zu sagen, bringt es, kann das jetzt noch irgendwas bringen oder ist das, wird das sozusagen auch von juristischer Seite, kann das durchschaut werden, dass so eine Entschuldigung offensichtlich ohne weitere Aufklärungsbemühungen einfach zynisch und nichtssagend und hohl eigentlich ist. Gibt es da schon eine juristische Bewertung oder kann man das, bevor die Fragen nicht gestellt wurden und bevor halt das Urteil nicht gesprochen ist, einfach noch nicht absehen?
Also jetzt bin ich kein Jurist, aber nach allem, was dort ja, beteiligte Prozessbeteiligte gesagt haben, macht das prozessual keinen Sinn. Also ich meine, Schlagzeilen aus Zeitungen wie der Welt, so, prozessualer Selbstmord, das hat man sehr, sehr oft gehört an dem Tag in Einschätzungen von Prozessbeteiligten und Juristinnen und Juristen. Denn wenn man eine zehnfache Mordanklage also in Mittäterschaft hat, also diese Vorwürfe hat, dann muss entweder quasi geschwiegen werden, sodass dass die Beweisaufnahme erschwert wird, oder es muss eben rein den Tisch gemacht werden. Das heißt, ein frühes Geständnis, ein allumfassendes Geständnis, der glaubhaft Reue zeigen, denn sonst droht natürlich bei Verhängung lebenslanger Haft die Feststellung besonders schwerer Schuld, was die Haftstrafe natürlich sehr, sehr lang verlängern kann. Oder bei der Verhängung von Zeitstrafen droht da natürlich Sicherheitsverwahrung. Also prozessual haben eigentlich fast alle Prozessbeteiligten, mit denen ich geredet habe, gesagt, dass es macht keinen Sinn. Es war offensichtlich der Wunsch von Beate Zschäpe auszusagen. Was ich auch finde, was man erklären könnte dadurch, dass sie den Prozess dominieren mag, dass sie es wirklich nicht aushält, dass 2,5 Jahre über sie verhandelt wird und sie schweigen muss, sondern dass sie da auch mal wieder irgendwie das Heft des Handelns in die Hand nehmen mag. Das würde auch also quasi dem in der Aussage geschilderten Inszenierung total widersprechen. Das würde nämlich eher darauf hindeuten, wie stark, wie selbstbewusst, wie durchsetzungsfähig, wie dominant und autoritär sie tatsächlich ist. Also juristisch wüsste ich jetzt nicht, was das genau gebracht haben soll. Insbesondere war es dadurch dann doch zu schlecht vorbereitet und zu widersprüchlich zu dem bisher im Prozess geschehen Vorbereiteten. Ich meine, es ist natürlich eine gewisse Erleichterung für die Bundesanwaltschaft, dass Beate Zschäpe die Morde, die Mordtaten und die Bankraube auch bis auf einen Bankraub quasi konkret immer auch Uwe Mundlos und Uwe Böhner zugeordnet hat, so ähnlich wie das in der Anklageschrift gegen Beate Zschäpe eben auch geschildert wird. Also insofern ist, den kann sich die Bundesanwaltschaft eher zurücklehnen. Andere Parts der Aussage waren schlichtweg Lügen, beispielsweise, dass der NSU einfach nie existiert habe, es sei nur ein Label von Uwe Mundlos gewesen. Ja, das hat sich also durch Beweisanträge und das Prozessgeschehen und viele Aussagen doch gezeigt. Es handelt sich um ein rechtsterroristisches, neonazistisches Netzwerk in Deutschland, in dem der NSU als Kernzelle oder als eine Zelle von anderen, das ist unklar, einfach schwimmen konnte und die Mordtaten verüben konnte. Also insofern war die Aussage, glaube ich, juristisch kein Gewinn.
Ja, wir haben jetzt schon gesehen, dass das, obwohl es kaum um Ideologie ging und keine ideologischen Aussagen gemacht wurden, ja, war es eben doch eine typische Aussage von einer Neonazistin. Wer offener als Neonazi auftritt im Prozess, ist Herr Ralf Wohleben, der jetzt auch aussagen möchte, und zwar selbst. Er hat ja schon eine Erklärung rausgegeben, der Wahrheit eine Gasse, so heißt sie, auch zu dieser Überschrift gibt es bereits Nazi-Vorgänger, wo ja auch schon gesagt wird, dass, also es ist eine Erklärung von seinen AnwältInnen, Schneiders und Klemke und Narath, wo dann auch drunter steht, dass frei zitiert Herr Wohleben ja seine Ideale nie aufgegeben hat und diese Aussage auch kein Verrat ist. Was ist denn dazu zu erwarten?
Also Ralf Wohleben ist in einer gewissen Defensivposition. Alle Aktivitäten seiner Verteidigerinnen und Verteidiger haben nicht so viel gebracht, insbesondere bei der Prüfung seiner Untersuchungshaft. Also der beantragte Aufhebung der Untersuchungshaftunterbringung ist sie jedes Mal verlängert worden. Also ist die Verteidigung von ihm jedes Mal gescheitert. Das bedeutet ja, dass quasi der Senat die Situation so einschätzt, als dass ein Urteil doch eher, also dass das bisherige Prozessgeschehen doch eher die Anklageschrift bestätigt. Also das ist ja quasi, er kann ja jetzt nachdem die Untersuchungshaft so oft bestätigt wurde, davon ausgehen, dass er zu einer langen Haftstrafe verurteilt wird. Und deswegen hat die Verteidigung Wohlleben schon öfters mal die Strategie geändert und offensichtlich ist jetzt eine der neuen Strategien, dass er auch eine Aussage machen soll. Ich finde es besonders bezeichnend, dass seine Anwältin Nicole Schneiders auf Facebook gleichzeitig sich an die Szene richtet und sagt, keine Panik, Kameraden, er wird niemand verraten. Damit entwertet sie natürlich die Aussage von vornherein, finde ich. Also für mich ist das ein klarer Hinweis darauf, dass da auch nicht mit Aufklärungsbemühen und Aufklärungswillen zu rechnen ist, sondern mit einem weiteren, mit einem weiteren konstruierten Narrativ. Mal schauen, was er da bieten wird. Oder ja, also es wird als Notwehr beschrieben, Notwehr gegen die juristische Situation, die Aussage von Ralf Wohlleben. Ich denke, er muss Mitangeklagte, die ihn schwer belastet haben, also als unglaubwürdig darstellen, also konkret attackieren. Aber ich erwarte mir von Ralf Wohlleben noch viel weniger Beiträge, aktive Beiträge, Einblicke in den NSU-Komplex als von Beate Zschäpe.
Aber sozusagen rein juristisch scheint es ja erstmal etwas geschickter zu sein, dass er selber aussagt und auch von allen Prozessbeteiligten erstmal Fragen annimmt, außer die, die den sogenannten Szenevoyeurismus bedienen, wie es seine Anwältin ausgedrückt haben. Das ist ja dann schon ein Unterschied von Ralf Wohlleben. Dem wird ja vorgeworfen, dass er die eine Waffe geliefert hat und wurde immer wieder beschrieben, wie stark er eingebunden war in die anfängliche Unterstützungsarbeit. Das ist ja sozusagen das, was im Prozess rausgearbeitet wurde. Da wurde ja auch sehr viel schon drüber gesprochen während des Prozesses, wo es eben auch nicht lang wird, sich nur der Anklageschrift zu stellen. Meines Erachtens.
Ja, also bei Ralf Wohlleben ist klar, er muss diesen Anklagevorwurf wegbekommen, dass er mitbeteiligt war an der Lieferung der Mordtatwaffe, also derjenigen Czeska, die laut Anklage dann die Mordwaffe war. Das muss er irgendwie vom Tisch bekommen. Dazu muss er quasi den ihn belastenden Mitangeklagten Carsten Schulz irgendwie attackieren und auch noch ein paar andere belastende Momente ausräumen. Also offensichtlich will er nur an den Punkten eine Entlastung herbeiführen. Er wird sicher sonst gar nichts sagen. Also der Hinweis seiner Verteidigerinnen und Verteidiger, er würde keinen Szenevoyeurismus bedienen, heißt ja, er will keine Fragen zu Unterstützernetzwerk, zu neonazistischem Terror, zur Ideologie, zum NSU, wird er gar nicht beantworten, sondern nur offensichtlich zu seiner eigenen Situation und Tatbeteiligung an beispielsweise Waffenlieferung oder Nicht-Waffenlieferung.
Ja, bleibt zu dieser Woche auch noch festzuhalten, finde ich, trotz etwas übertriebenen Spektakel und Sensationsgier. Trotzdem, was für mich auch bleibt, ist, es wird mal wieder über den NSU-Prozess öffentlich gesprochen. Nicht nur auf den hinteren Seiten irgendwie kurz berichtet, sondern auf Titelseiten als erste Meldung in der Tagesschau. Es gibt Analysen, die das Ganze nochmal beleuchten. Ich habe sogar in einem Café am Nebentisch ein Gespräch darüber gehört. Das ist, glaube ich, noch nie passiert. Also es wird zumindest mal darüber gesprochen. Und auch jetzt, wenn man den Mediendiskurs anguckt, in einer ganz okayen Weise, weil sonst findet der Prozess in der öffentlichen Wahrnehmung kaum statt, dass es in Bundesländern Untersuchungsausschüsse gibt und auch einen neuen Bundestagsuntersuchungsausschuss. Das läuft eigentlich so gut wie unterm Radar. Ich finde, das ist auch noch festzuhalten. Das wird nicht lange andauern, dieses Interesse, aber immerhin war es einmal da und die Geschichte konnte noch einmal erzählt werden und nicht, wie Beate Zschäpe wahrscheinlich gedacht hat, aus ihrer Sicht, sondern aus einer analytischeren Sicht und auch aus der Sicht der Betroffenen, deren Geschichten ja da auch wieder dargestellt wurden. Also das ist schon was ich auch da mitnehme.
Ich würde dir recht geben, also die Enttäuschung, dass der Prozess einfach viele, viele Fragen offen gelassen hat und dass da einfach bisher recht wenig generelle Aufklärungsarbeit gelungen ist, trotz des engagierten Einsatzes beispielsweise der Nebenklägerinnen und Nebenkläger, des großen Aufwands in der Befragung vieler Zeuginnen und Zeugen, dass das so unbefriedigend geblieben ist, das schwang jetzt doch in der Berichterstattung immer mit angesichts der Unzufriedenheit mit der Chapter-Aussage. Das fand ich interessant, dass dort also für viele Menschen es ein unbefriedigender Zustand ist, dass so viele Fragen offen sind und dass dieser Prozess bisher nicht, wie erhoffte, offensichtlich Vollaufklärung hier geleistet hat. Und ich hoffe mal, dass das zumindest anhält, also dieses Unbehagen über die vielen offenen Fragen und dass vielleicht das auch ein neues Interesse an Bundestagsuntersuchungsausschuss und Landesuntersuchungsausschüssen quasi in Gang setzt.
Ja, das hoffe ich auch. Ansonsten bleibt halt zu sagen, dass die Aufgabe der Aufklärung eben nicht in die Neonazi-Hand gegeben werden kann, weil dort sie einfach keinen Erfolg hat, sondern dass das auch Aufgabe von Zivilgesellschaft, von Recherche, von Medien und so weiter ist, die sicherlich noch nicht ganz ausgeschöpft ist. Genau. Mit diesem Schlusswort sozusagen würde ich mich bei dir bedanken fürs Interview, fürs Ausführliche.
Sehr gerne.
Und gern demnächst an gleicher Stelle wieder.
Oh ja.
Gut, bis bald. Tschüss. Ja, das war das Interview zur Aussage von Beate Zschäpe mit Robert Andreasch vom AIDA-Archiv, wie gerade schon angekündigt, bestimmt demnächst auch mal wieder hier in der Sendung, wenn wieder was im Prozess los ist. Zum Beispiel zur Aussage von Ralf Wohlleben. Ja, zurück hier bei FSK 93.0 und bei Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU. Gerade haben wir ein Interview gehört, beziehungsweise eben geführt zur Aussage von Beate Zschäpe letzten Mittwoch am Oberlandesgericht in München, beziehungsweise die Aussage, die eben verlesen wurde. Ja, ein kurzer Blick nach Leipzig. Dort sollte heute in der Südvorstadt ein Neonazi-Aufmarsch stattfinden. Südvorstadt Connewitz in Leipzig, traditionell oder beziehungsweise seit längerem ein Gebiet, was durchaus erkämpft wurde als eine recht neonazifreie Zone. Daher wird das von den Neonazis auch als ein Punkt betrachtet, dort eben hinzugehen. Es gibt das sogenannte Frontstadt-Konzept, in dem es eben darum geht, nicht nur Gegenden zu demonstrieren, wo Neonazis sowieso wohl gelitten sind, sondern eben auch in Gegenden, wo es ja eine starke antifaschistische Mobilisation dann gibt und auch eben antifaschistische Strukturen, so eben in Leipzig. Ja, vielleicht wird es dazu auch mehr noch auf FSK zu hören geben. Zunächst erstmal solidarische Grüße an Lothar König, der heute dort auch wieder verhaftet wurde, samt Lauti, dem Lautsprecherwagen. Also Szenen, die wir aus Dresden, auch Sachsen eben, schon kennen. Inzwischen ja wieder aus der Gesa aus dem Gewahrsam entlassen wurden und ja hoffen, dass jetzt das ganze Dresden-Sachsen-Spektakel nicht wieder von vorne stattfindet. Wir erinnern uns, es gab ja einen Prozess gegen Lothar König wegen diesem Widerstand in Dresden gegen den Neonazi-Aufmarsch. Also an dieser Stelle solidarische Grüße. Ja, und das war es für diese Woche mit Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU. Und wir hören uns in der nächsten Woche wieder, wie immer bei FSK 93.0. 19 Uhr samstags zum Nachhören im Netz auf einprozess.blogsport.eu. Diese Sendung hier wird sehr zeitnah eingestellt und der Plan ist auch bis zum Jahresende alle Sendungen diesen Jahres wieder hochzuladen. Das ist sozusagen das Weihnachtsgeschenk. Ja, und wie gesagt, wir hören uns aber erstmal in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.